Mir wurde gesagt, ich solle mich erst einmal ein bisschen vorstellen. Also ich komme aus Augsburg jetzt. Ich war mal Lehrerin, aber nur ein paar Jahre lang, denn ich habe mein Staatsexamen in Baden-Württemberg gemacht und dann sind wir nach Augsburg umgezogen, Bayern. Und die Bayern wollten keinen württembergischen Lehrer. Das ist irgendwo die Kulturhoheit der Länder verbietet, hat das damals verboten. Und dann habe auch durch die Familiensituation, die mich eine ziemlich lange Zeit sehr gefordert hat, dadurch, dass unser drittes Kind mit einer spastischen Lähmung geboren ist. Und es hat sehr viel Arbeit bedeutet in den ersten Jahren. Und dann kam mein Schwiegervater zu uns, nachdem seine Frau gestorben war. Und da war er noch 9 Jahre bei uns. Das bedeutete auch viel Präsenz. Also es war gar nicht möglich, irgendwas anderes zu machen. Aber in der Zeit ist viel junges Volk bei uns durchs Haus gelaufen und auch viel Jugendarbeit gewesen. Und immer öfter dann auch an mich die Frage gekommen, kann ich mal mit dir reden? Und die Jugendlichen können ja mit ihren Eltern am schlechtesten reden über das, was wirklich die ganz existenziellen Fragen sind, weil die Eltern immer so widerwärtige Erziehungsabsichten haben. Und ich habe gemerkt, das ist was, was mir liegt, was ich gerne mache, mit Menschen reden. Und so habe ich dann, als ich wieder mehr Zeit hatte, eine Ausbildung gemacht als Seelsorgerin und habe viele Jahre sehr intensive Gesprächsarbeit gemacht. Ich gehöre zur evangelischen Landeskirche, bin auch Prädikantin, also ordinierter Laie, halt Gottesdienste, mache Mitarbeitergeschichten, was halt gerade so anfällt. Und aufgrund dieser vielen Gespräche sind dann praktisch die Themen erwachsen, mit denen ich dann unterwegs war, als die Frühstückstreffenarbeit in Deutschland angefangen hat in den 80er Jahren, bin ich relativ schnell auf der Referentenliste gelandet und seither bin ich unterwegs mit Themen, von denen ich denke, dass sie wichtig sind zu bedenken. Das Thema hier, das Miteinander der Generationen, ist mir von Ihnen gestellt worden und es ist ein Thema, das mich natürlich in meinem ganzen Lebensvollzug irgendwo begleitet hat und ich denke, dass es heute noch mal ganz anders aktuell geworden ist, durch diese Fridays for Future-Bewegung. Ich war am letzten Freitag in Augsburg auf dem Rathausplatz, wo etwa 6.000 Leute zusammengekommen sind, um einfach mal zu spüren, was geht da ab? Was ist das, was diese jungen Leute wirklich bewegt? Dass junge Leute, dass Kinder auf die Schule schwänzen und auf die Straße gehen und die Alten anklagen. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, ist der Spruch, der da immer skandiert wird, den ich ehrlich gesagt ziemlich dämlich finde, weil man die Zukunft nicht klauen kann. Die Zukunft kommt. Man kann die Voraussetzungen, dass sie gut gelingt, versäumen. Das kann man, aber man kann nicht die Zukunft klauen. Noch sind diese Demonstrationen ja ganz friedlich. Ganz im Gegensatz zu den 68ern damals, die auch auf die Straße gegangen sind und laut geworden sind, weil sie angeklagt haben, was ihre Eltern und Großeltern, Generationenkonflikt, im Dritten Reich gemacht oder nicht gemacht haben und dass sie in der Nachkriegszeit so intensiv geschwiegen haben. Ich bin 38 geboren, das heißt, ich habe den Krieg als Kind erlebt und als ich anfing, so nachzudenken und zu fragen, das war so in der Nachkriegszeit, bin ich einer Mauer des Schweigens begegnet. Und wenn man irgendwo nachgefragt hat, was denn der Vater oder der Großvater oder sonst jemand gemacht hat, konnte man ganz schnell eine gewischt kriegen. Es war eine ganz schwierige Zeit zwischen denen, die das Dritte Reich aktiv miterlebt haben, und den nachgeborenen Kindern, weil nach Ende des Krieges alle, die das aktiv miterlebt haben, nur ein Bedürfnis hatten, nämlich vergessen, alles wegdrücken und jetzt nach vorne orientiert sein und wieder aufbauen. Nun sind wir ja alle in der Generationenfolge. Wir alle, die Alten wie die Jungen, stehen auf den Schultern unserer Vorfahren. Und wir erben alle Gutes und Böses. Wir erben hoffentlich ein paar nette Dinge, gute Andenken oder auch Kapital. Aber wir erben auch, was alles nicht gewesen ist in der vorigen Generation. Wer heute älter ist oder mittelalterlich ist, war ja auch mal ein Kind. Also jede von Ihnen war ja mal ein Kind und ist aufgezogen worden von den Eltern, ernährt worden. Und die Eltern haben viel investiert in Sie. Zeit investiert, Geld investiert, Kraft investiert, ganz viel. Und die mittlere Generation trägt die meisten Lasten. Denn die mittlere Generation muss nach beiden Seiten aktiv sein. Die Kinder sind noch nicht ganz selbstständig, da muss man auch noch danach gucken. Und die alten Eltern brauchen vielleicht schon Hilfe. Das heißt, die mittlere Generation ist die, die die meisten Lasten trägt. Meine Tochter, jetzt Anfang 50, hat kürzlich abends mal beim Abendessen erzählt, dass ja, wenn, also wir sprachen über dieses Generationenthema. Und da sagte sie, ja, wenn ich jetzt mit meinen Freunden zusammen bin, mit meinen Freundinnen zusammen bin, dann unterhalten wir uns nicht über die Schwierigkeiten mit unseren Kindern, die laufen jetzt, sondern über die Schwierigkeiten mit unseren alten Eltern. Dann habe ich sie angegrinst und habe gesagt, und? Du hast doch eine außerordentlich pflegeleichte Mutter. Und das hat sie mir dann auch bestätigt. Dass die Alten mit den Jungen nicht immer gut klarkommen, ist keineswegs eine Erfindung von heute. Es gibt ein Zitat von Sokrates. Sokrates war einer der prägenden Philosophen in Griechenland, die auch unsere ganze Kultur und Denkweise mitgeprägt haben. Er hat ungefähr 400 vor Christus gelebt. Also es ist jetzt gute 2.500 Jahre her. Und hören Sie, was Sokrates über die Jugend zu sagen hat. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. 400 vor Christus. Also es gibt nichts Neues unter der Sonne. Sie können dieses Zitat im Internet ganz leicht finden. Wenn Sie eingeben im Internet Zitat Sokrates Jugend, dann kriegen Sie das Zitat. Die Jungen müssen sich von den Alten absetzen. Sie müssen anders denken und anders handeln, sonst passiert überhaupt nichts Neues unter der Sonne. Und dieser neue Akzent, der jetzt dazugekommen ist bei Fridays for Future, ihr macht die Erde kaputt, ihr sorgt euch nicht um die Klimaänderung, ihr gebt uns keine gute Zukunft, ist ja eigentlich ein Vorwurf, den wir Alten uns überhaupt nicht anziehen müssen. Wir sind nicht mit 1000 Plastiktüten groß geworden, sondern wir sind mit dem Netz oder mit der Tasche einkaufen gegangen. Wir haben auch nicht in jeder Saison neue T-Shirts gekauft und die alten weggeschmissen, sondern wir haben unsere Klamotten getragen, bis wir entweder nicht mehr reingepasst haben, weil man zu dick geworden ist, oder sie wirklich so abgetragen waren, dass man sich nicht mehr traut, damit unter die Leute zu gehen. Unsere Generation, wir waren nicht die Verschwender. Wir sind nicht dauernd in Urlaub gefahren und geflogen. Wir sind nicht dauernd unterwegs gewesen. Das ist die nächste und die übernächste Generation, die das gemacht hat. Aber wir werden gerade angeklagt. Wobei, wenn man genau hinschaut, man sagen muss, gut, die Anklage gilt den Politikern und nicht uns, den Privatpersonen. Und die Anklage an die Politiker ist ja, ihr schlaft. Ja? Es gibt herzhafte Veränderungen in der ganzen Klimageschichte, die angstmachend sind. Und ihr tut einfach nicht genug dagegen. Das ist ja der große Vorwurf. Wenn ich ehrlich bin, mir macht diese Klimageschichte nicht so viel Kopfzerbrechen wie die sozialen Verwerfungen in unserem Land. Das macht mir viel mehr Kopfzerbrechen. Mich ärgert es auch, dass diese sehr berechtigte Bewegung der jungen Leute von politischen Kräften instrumentalisiert wird und sich dienstbar gemacht wird und Ängste geschürt werden, mit großer Absicht, denn wenn man eine Gesellschaft in Angst hat, ist sie manipulierbar. Und das passiert im Moment gerade in Deutschland, dass hier die Angst, die Ängste so geschürt werden vor etwas, worauf wir wenig Einfluss haben. Wir Deutschen haben weniger als 2% des CO2-Ausstoßes der ganzen Welt zu verantworten. Weniger als 2%. Aber wir müssen die Vorreiter sein. Ne? Wir müssen Vorbilder sein. Wir müssen es machen. Und auf die Leute, die wirklich die ganz großen Klimasünder sind, haben wir leider so gut wie keinen Einfluss. Trotzdem ist es wichtig, dass das bewusst gemacht wird, aber die Ängste, die damit geschürt werden, empfinde ich als politisiert. Mir macht anderes mehr Angst, der demografische Wandel. Mir macht mehr Angst, dass der Zusammenhalt der Familien in Deutschland kaputt gemacht wird und auch das von oben runter her. Christine Lagarde ist die neue Chefin der Finanzbehörde, die oberste Finanzwächterin, Nachfolgerin von Draghi. Und Christine Lagarde hat gesagt, die Rentner werden zu alt, sie kosten zu viel. Man muss die Renten drastisch kürzen und die Pensionen und man muss die Sozialbeiträge für die Alten kräftig anheben. Und was sie nicht gesagt hat, was ich jetzt ergänze, und man muss sie dazu überreden, rechtzeitig abzutreten. Klammer wieder zu. Die alten Leute nehmen zu viel vom Staatshaushalt. Es wäre ja eine andere Lösung, als die alten Leute zu überreden, schneller wieder zu gehen. Eine andere Lösung wäre ja, Nachwuchs zu fördern. Also junge Familien enorm zu fördern, dass sie Kinder kriegen. Denn wir haben kein Problem mit den alten Leuten in Deutschland. Wir haben ein Problem, dass wir keine Kinder haben. Es müsste statistisch gesehen jede erwachsene Frau 2,2 Kinder kriegen, damit der Personenstand in Deutschland erhalten bleibt. Und wir sind zurzeit auf 1,52. Und damit sind wir ja schon wieder schon deutlich besser geworden. Vor 3 Jahren waren wir noch bei 1,4. Also im Moment ist ein bisschen ein Trend dazu, wieder mehr Kinder zu kriegen. Aber es reicht noch lange nicht, damit das Deutschland in seiner Personenzahl erhalten bleiben werden kann. Heute ist es so, dass 3 bis 4 erwerbstätige Leute die Renten derer, die vor ihnen sind, in der Generation erwirtschaften. Also durch die Sozialbeiträge, die die mittlere Generation zahlt, werden die Renten ausbezahlt, die wir Alten kriegen. Und im Moment sind es 3 bis 4 Erwerbstätige, die für einen Rentner sorgen. Wir haben viele Kinder gekriegt in der Zeit zwischen 1955 und 1965. Das ist die sogenannte Babyboomer-Generation. Und die wiederum haben keine Kinder mehr oder nur wenig Kinder mehr gekriegt. Für uns heute ist es noch gar kein Problem, dass die 3 bis 4 Leute unsere Renten erwirtschaften können. Das geht. Aber wenn meine Kinder, die zur Babyboomer-Generation gehören, wenn die in Rente kommen, dann ist nur noch einer oder zwei da und die müssen die Renten erwirtschaften. Und dann wird es eng. Und dann werden die Alten als Last empfunden. Und es gibt unterschiedliche Szenarien. Ich habe mich jetzt viel querbeet gelesen für diesen Vortrag in allen möglichen Büchern, die geschrieben worden sind über die Generationengeschichte. Und es gibt eines, das sehr bekannt geworden ist von einem Mann namens Frank Schirmacher, der das Buch genannt hat, der Methusalem-Komplott. Methusalem, das Bild für den ganz alten Menschen. Und er sagt, die alternde und schrumpfende Gesellschaft wird dazu führen, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Er hat also die Alten als Last empfunden. Und andere Stimmen sagen, das stimmt überhaupt nicht. Die schrumpfende Gesellschaft bedeutet weniger Verkehr, bessere Bildung für weniger Kinder und bessere Bildung bedeutet stärkere Wirtschaft. Also die schrumpfende Gesellschaft ist eine Chance. Nun haben wir hier, die wir hier jetzt gerade versammelt sind, relativ wenig Einfluss auf diese Großwetterlage. Wie es in Deutschland weitergeht mit der Generationenfolge, wie Kinder geboren werden, wie die Wirtschaftskraft ist, ob sie so gesteigert werden kann, dass auch die Renten für die Boomer, Babyboomer-Generation gut bezahlt werden können oder ob man das alles umsteuern muss und mehr von Steuern damit reingeben muss. Auf alle diese Dinge haben Sie und ich nur einmal alle 4 Jahre Einfluss mit dem Häkchen, was Sie an irgendeiner Wahlurne abhaken. Ansonsten haben wir keinen Einfluss. Aber wir alle sind Teil einer Familie. Sie haben Eltern gehabt, Großeltern gehabt, und Sie haben vielleicht hoffentlich Kinder, Enkelkinder, vielleicht schon Urenkelkinder. Wir sind alle Teil einer großen Familie, und wenn man aktiv in einer Gemeinde lebt, dann ist die Familie sogar noch ein bisschen größer geworden. Sie erweitert sich noch. Es gibt auch eine geistliche Familie. Und es gibt gerade in diesem Bereich auch sehr enge und herzliche Beziehungen. Und in diesem Bereich, in unserer Herkunftsfamilie, in der Familie, die vor uns war, die nach uns kommt, wie auch in der Familie der Freundschaft, in der Familie der Gemeinde, da können wir was gestalten. Da haben wir Einfluss. Ich gestehe, ich lese hin und wieder Rosamunde Pilcher. Ich gucke mir nicht die Filme an, aber ich lese sie gern. Und in dem Buch, das ich am meisten liebe, Die Muschelsuche, sagt die alte Frau, das größte Geschenk, das die Alten ihren Kindern und Enkeln machen können, ist, dass sie nicht brauchen. Nochmal. Das größte Geschenk, das die Alten ihren Kindern und Enkelkindern machen können, ist, dass sie sie nicht brauchen. Das heißt, dass die Alten selbstständig bleiben, für sich selber sorgen. Finanziell und im Alltag selbstständig bleiben. Das hat es ja in der ganzen Geschichte noch nie gegeben, dass die Alten, die nicht mehr erwerbstätig sind, eine eigene Finanzierung haben, was wir Rente nennen. Das hat Bismarck erfunden und das ist noch gerade gute 100 Jahre alt. Und vorher hat es das nie gegeben. Sondern es war immer die mittlere Generation, die die Alten mitversorgt haben. Wenn man Bauer war, dann kamen der alte Bauer und seine Frau ins Austraghäusel. Und in der Stadt oder wo immer man gelebt hat zusammen oder bei den Handwerkern, wenn der Handwerker den Betrieb übergeben hat an die nächste Generation, dann war der Alte noch und die Alte noch mit dabei, haben auch noch ihre Aufgaben gehabt, hatten was zu tun, aber sie hatten nicht mehr das Mitspracherecht. Dass die Alten ein eigenes Einkommen haben, hat es nie gegeben. Sondern es war immer das Prinzip, die nächste Generation versorgt die vorherige. Und die eigene Rente der Alten ermöglicht es der mittleren Generation, dass sie selbstbestimmt leben kann. Und dass sie den Jungen Starthilfen geben kann. Nun ist es aber heute so, dass für die mittlere und auch die Erwachsenen der jüngeren Generation, übrigens ein kleiner Einschub, ich spreche oft von Alten, für mich ist das kein Schimpfwort. Ich weiß, dass viele Leute sich schwer damit tun, zu sagen, ich bin alt. Aber Ich empfinde das überhaupt nicht als eine Herabsetzung oder ein Schimpfwort, sondern ich empfinde es als eine Auszeichnung. Ich habe es geschafft bis heute. Also, für die mittlere Generation und die Erwachsenen der jüngeren Generation wird heute eine große Mobilität gefordert, weil es nicht mehr bei allen Berufen möglich ist, dass man am gleichen Ort seinen Beruf hat, an dem auch der Vater schon war oder die Mutter schon war, dass man im gleichen Ort bleiben kann. Und das macht den Zusammenhalt der Familie natürlich sehr schwer, wenn die Kinder alle woanders wohnen und die drei Generationen sich gar nicht mehr im Alltag begegnen. Also in meiner Familie zum Beispiel ist es so, dass ich bin seit einigen Jahren Witwe, wir haben drei Kinder, sind verheiratet und 8 Enkelkinder, das heißt, wir sind noch 15 Personen im engsten Personenkreis. Wir wohnen in 9 verschiedenen Städten in Deutschland. Und dabei geht es mir noch gut, dass alle gerade in Deutschland wohnen. Arbeiten zwar im Ausland, aber wohnen noch in Deutschland. Andere meiner Generation, die ich kenne, sagen mir, du hast es gut. Meine Kinder sind in Kanada oder in Amerika oder in Afrika oder sonst irgendwo. Das heißt, die Mobilität, die über den Beruf verlangt wird, zerreißt das normale Familiengefüge. Wir sind eben nicht mehr einfach zusammen. Und wir müssen aktiv etwas tun, damit das Familiengefüge gestärkt wird. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass seit die Kinder ausgezogen sind, es sich eingebürgert hat, dass zwischen Weihnachten, wo jeder aktiv in seiner Gemeinde irgendwas zu tun hat, also vom 26. an bis zum 30. Dezember, kommen alle nach Hause. Alle. Mit Kind und Kegel. Das geht ganz praktisch nur deswegen, weil unsere Nachbarn, neben denen wir wohnen, die haben ein großes Haus, wir haben 4 Kinder, an Weihnachten in dieser Zeit auch bei ihren Großeltern sind. Und unsere Kinder dürfen dann da drüben mitschlafen. So können wir sie alle unterbringen. Diese Familienrallye zwischen Weihnachten und Neujahr ist unglaublich anstrengend. Nach den 4 Tagen bin ich streichfähig. Aber es ist unglaublich gut für den Zusammenhalt der Familie. Auch, dass die Cousinen und Cousins sich untereinander begegnen, die ja auch ein paar hundert Kilometer alle auseinander wohnen. Tübingen, Nürnberg, Dresden, das sind keine Entfernungen, wo man sich übers Wochenende besucht. Also, dass ein Familienzusammenhalt stattfinden kann, braucht solche singulären Momente, an denen alle sagen, okay, die Zeit nehmen wir uns und das Geld bringen wir auf mit der Fahrerei und das stärkt den Zusammenhalt, stärkt das Wir-Gefühl. Und ich weiß, dass das durchaus nicht das Normale ist in Deutschland, dass Familie so zusammenhalten will. Ich war mal auf einem der Kirchentage und das Thema ging um die Gebote. Und da war eine große Plakatwand, an der die Zeile obendrauf geschrieben war, welches der Gebote ist das am schwierigsten zu haltende. Und dann konnte man Zettel dahin pinnen, von 1. bis 10. Gebot und konnte sagen, welches Gebot man als das Schwierigste empfindet. Was würden Sie vermuten? Ich hätte spontan vermutet, 6. Gebot mit der ehelichen Treue und so weiter. Nein, das statistisch, also auffallend viele Zettel waren am 4. Gebot. Das ist deine Eltern ehren. Dieses Gebot, als es erlassen worden ist, zu Moses Zeiten, das ist nochmal 1000 Jahre weiter zurückgegangen als seit Jesu Geburt, das hieß ganz praktisch, gib deinen alten Eltern im Alter das, was sie zum Lebensunterhalt brauchen. Sie zu ehren hieß, ernähre sie. Denn es gab ja keine Renten. Das ist auch im Neuen Testament noch so. Paulus schreibt in einem Brief an Timotheus, erweise den Witwen, die auf sich selbst gestellt sind, Ehre, indem du dafür sorgst, dass sie von der Gemeinde die nötige Hilfe bekommen. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, sind zunächst einmal diese für sie verantwortlich. Sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen, dass sie ihre familiären Pflichten erfüllen und sich ihrer Mutter und Großmutter gegenüber dankbar erweisen für alles, was sie von ihr bekommen haben. Denn das gefällt Gott. So steht es im ersten Brief an Timotheus. Also, sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen, dass sie ihre familiären Pflichten erfüllen. Und das hieß ganz praktisch, dass sie den alten Müttern, hier ist von den Witwen die Rede, sicher auch den alten Vätern, wenn die nicht mehr arbeiten können, die finanzielle Unterstützung geben, die sie brauchen, damit die überleben können. Gebt ihnen, was sie brauchen. Was brauchen die Alten heute am meisten? Die materielle Unterstützung ist es in der Regel nicht. Ich weiß, dass manche Renten erbärmlich gering sind, aber da hilft ja auch der Staat zumindest für die Grundsicherung. Also das ist nicht mehr das Primärproblem. Was brauchen die Alten heute? Was müsste man heute in einem solchen Brief schreiben?
Liebe.
Zuwendung. Zuwendung. Zuwendung ist das Vitamin, das alle Menschen am allermeisten brauchen. Wenn ein Baby geboren wird, braucht es das am allermeisten, Zuwendung. Ich sehe dich, du bist mir wichtig. Also Liebe ist oft so gefühlsmäßig besetzt. Ich würde es viel praktischer fassen. Ich sehe dich. Ich sehe, was du brauchst. Ich wende mich dir zu und ich gebe dir das, was du brauchst. Und das ist Zeit und Interesse und der Entschluss, ich kümmere mich um dich. Heißt nicht, ich muss dir alles machen, sondern nur, ich sehe dich. Wir alle brauchen ein Leben lang am allermeisten Zuwendung. Ich denke, in der mittleren Generation ist das Thema Zuwendung nicht das oberste der Themen. In der mittleren Generation geht es um Karriere, um Leistung, um Arbeit, um Aufbau, um all diese aktiven Dinge. Die Kinder hochzuziehen, klar, denen muss man Zuwendung geben. Einander, dass die Ehe noch durchhält. Den Alten gegenüber kommt es erst dann in Kraft, wenn die Hilfe brauchen. Die mittlere Generation ist mit sich selbst beschäftigt. Es ist eine Form der Erholungsphase, denke ich. Dass man einfach Zeit und Kraft hat, sich um sein Ding zu kümmern. Die Kinder laufen inzwischen, mehr oder weniger gut, und die Alten brauchen einen noch nicht. Und jetzt hat man Zeit, sich um sich selbst zu kümmern und sein Ding zu machen, seine Familie aufzubauen, die Karriere zu fördern und alles, was einem da wichtig ist. Aber wenn dann die Eltern alt werden und Fürsorge brauchen, wenn mehrere Kinder da sind, wer wird sich denn um die alten Eltern kümmern? Das war mal die Frage einer statistischen Erhebung. Und in ganz großer Eindeutigkeit kam heraus, das Kind wird sich um die alten Eltern kümmern, das sich am wenigsten geliebt fühlte. Da ist nämlich noch eine Rechnung offen. Und diese Rechnung, die offen ist, heißt, du hast mich nie gesehen. Ich war dir nie wirklich wichtig. So hat es das Kind empfunden. Und wenn ich dir jetzt all diese Dienste tue, wenn ich dir helfe, wenn ich dir das mache, was du brauchst, wirst du mich dann endlich lieben? Diese offene Rechnung geht leider in der Regel nicht auf. Und es ist ja die allgemeine Erfahrung, dass zwischen den Alten oder Älteren und der mittleren Generation es am häufigsten knirscht. Zwischen den Alten und den Enkeln in der Regel nicht oder selten. Aber zwischen den Alten und der mittleren Generation knirscht es. Denn da sind all diese aus der Vergangenheit unguten Erinnerungen über die Dinge, die damals geschehen sind, die wehgetan haben, Das sind unbewältigte Situationen und Verletzungen. Natürlich auch zwischen der mittleren Generation und den Jungen, sobald die Jungen alt genug sind, über sich und ihre ganzen Situationen nachzudenken. Denn wir vererben ja nicht nur unseren Reichtum und unsere Begabungen. Ist ja schön, wenn wir was zu vererben haben. Ich habe von meinen Großeltern schöne alte Möbel geerbt. Und eine meiner Enkelinnen, muss damals so 7 oder 8 gewesen sein, stand vor so einem alten Biedermeier-Sekretär, guckte den sinnend an und sagte, gell, Oma, wenn du tot bist, krieg ich den. Und ich musste sie enttäuschen und sagen, da ist deine Mutter leider vorher dran. Es ist schön, wenn wir was zu vererben haben. Es ist schön, wenn wir etwas vererbt bekommen haben, wo auch Gefühle daran hängen. Und wenn ich einen bestimmten Sekretär sehe, dann sehe ich meine Großmutter da dran sitzen. Ja, das ist einfach, das ist ein schönes Erbe. Aber wir erben nicht nur die schönen Dinge, wir erben leider auch die Schmerzen der vorherigen Generation. Gerade in meiner Generation sind ja noch viele traumatisiert vom Krieg und der Nachkriegszeit. Von den eigenen Erfahrungen oder von den Erfahrungen der Eltern. Ich war am 14. Februar 1945 leider in Dresden. Und ich habe dort diesen großen Bombenangriff miterlebt und auch miterlebt, wie wir selber betroffen waren und verschüttet waren und all das, was damit zu tun hat. Ich habe überlebt, wie Sie sehen, aber es war wirklich eine sehr notvolle Situation. Und die Flucht und alles, was dann hinterher war. Das Wort Trauma hat es 1945 noch nicht gegeben. Da hieß es, reiß dich zusammen. Sei tapfer. Ich war zutiefst traumatisiert. Meine Mutter hat immer gesagt, du warst so tapfer, Kind, du warst so tapfer. Ja, natürlich, man hat es weggesteckt. Ins Untergeschoss des Daseins gesteckt, damit man weiterleben kann. Aber da werden auch Gefühle abgespalten, weil man sie sich nicht zulassen darf, weil sie sonst zu stark würden. Und viele von uns Älteren sind auch noch im Sinn der sogenannten schwarzen Pädagogik des Dritten Reichs erzogen worden. Mit dem Ziel, hart zu werden. Der Wille eines Kindes muss gebrochen werden. Das hat man mir noch sehr deutlich gesagt. Und das Ziel war, hart werden und durchstehen. Hab dich nicht so, sei nicht so wehleidig. Schau zu, wie du damit fertig wirst. Kennen Sie diese Sprüche noch? Haben Sie vielleicht auch selber leidvoll erlebt? Auf der Flucht wurde auf uns geschossen. Und als unser Junge Jahre später mal von irgendwoher eine Pistole gekriegt hat und seine Schwestern damit geärgert hat, peng, peng, ich schieße dich tot, bin ich ausgerastet. Hab völlig überkandidelt reagiert. Ich habe den armen Kerl to bits and pieces zusammengestaucht und fertig gemacht, weil meine Kriegsangst es nicht erlaubt hat, dass mein Junge Wildwestmanieren kriegt. Und alles, was wir gelernt haben, was man uns beigebracht hat, haben wir genauso an unsere nächste Generation weitergegeben. Mein Vater kam erst 1954 aus Russland zurück. Und er hat in den 14 Jahren Krieg und Sibirien ein Credo, ein Glaubensbekenntnis mitgebracht. Und das hieß, man kann dir alles nehmen, nur nicht das, was du im Kopf hast. Also lern. Leistung, Leistung, Leistung. Wir haben geleistet bis zum Skaten. Nicht mehr. Wir haben dieses ruinierte Land wieder aufgebaut. Wir, sage ich, die Alten, die damals Kinder waren und Jugendliche waren und unsere Eltern. Wir haben das wieder aufgebaut. Wir haben unglaublich hart gearbeitet, ohne etwas zu verlangen. Wir haben geleistet und haben diesen Druck der Leistung weitergegeben an die nächste Generation. Uns saßen ja die Alten noch am Kreuz. die uns ermahnt haben. Diese unbedingte Sucht nach materieller Absicherung, die in Deutschland so groß ist, hat da ihre Ursachen. Ich habe einen Schwaben geheiratet. Und Schwaben sind bekanntermaßen sparsam. Und zwischen uns beiden gab es immer wieder ganz spannungsreiche Momente, wenn mein Mann mitgekriegt hat, dass ich wieder so viel eingekauft habe, mehr eingekauft habe, als wir eigentlich brauchten und essen konnten. Und bei uns war das Geld in den ersten Jahrzehnten sehr knapp. Und dann gab es Ärger, wenn ich was weggeschmissen habe. Und wir Alten, jetzt Alten, sind ja auch noch nicht mit Tiefkühlkost groß geworden, sondern wir haben im Herbst eingekocht. Wir haben unendliche Reihen gefüllt im Regal mit Apfelmus und Kompott und eingelegten Gurken und haben Sauerkraut gemacht und haben Vorräte geschaffen. Warum? Weil durch diese Kriegs- und Hungerzeit in uns ganz stark war, du musst Vorrat haben, du brauchst materielle Sicherheit. Und das war unser Credo, diese materielle Sicherheit. Und dann gab es mal den Moment, dass mein Mann und ich zufälligerweise eine Fernsehsendung angeschaut haben. Wir waren beides keine großen Fernseher, aber die haben wir zusammen angeschaut. Und in dieser Fernsehsendung wurde eine Israelin gezeigt, deren Eltern Überlebende von Warschauer Ghetto waren. Sie selber nicht, sie ist in Israel geboren. Und die dem Reporter gezeigt hat, was sie für Kühlschränke und Tiefkühlschränke hat. Und israelische Kühlschränke sind sowieso bei jedem das Dreifache von unseren mindestens, weil in diesem heißen Land musst du alles kühlen. Und sie hat gezeigt, wie diese Tiefkühlschränke übervoll sind und sie genau weiß, dass sie es nicht essen kann, aber sie braucht es für ihre Sicherheit, diese Vorräte zu haben. Weil der Mangel, den die Eltern hatten, vererbt worden ist an die Tochter, die diesen Mangel abhelfen will. Und als wir diese Sendung gesehen haben, haben wir uns angeguckt und gesagt, ach, deswegen. Und dann war zwischen uns der Streit zu Ende, ja. Und ich wusste, warum ich das brauche. Das ist die Mangelbewältigung. Und wir Deutschen haben das in den letzten 50 Jahren gelebt. Mangelbewältigung. Wirtschaftliche Sicherung. Und etwas haben, was ich halten kann. Das ist der ganz normale Wahnsinn, dass wir die Schmerzen, die wir erlitten haben, an unsere Kinder und Enkelkinder weitergeben. Man weiß inzwischen auch, dass es genetisch weitergeht, das heißt vererbt wird, biologisch vererbt wird. Aber auf jeden Fall ist der Wechsel der Generationen zu vergleichen einem Staffellauf, von einer Staffel an die nächste weiter und diese Hölzer sind zerbrochen. Denn keine Generation hat es geschafft, groß zu werden und zu leben, ohne zerbrochen zu werden. Und zwischen allen Generationen gibt es Erinnerungen, die schmerzhaft sind. Und wo in uns noch Schmerzen sind, über das, was man uns angetan hat, die bösen Worte, die gesagt worden sind, die bösen Taten, die Übergriffe, die unbarmherzigen Schläge. Meine Mutter hatte eine sehr lockere Handschrift. Da hat man ganz schnell eine gewischt gekriegt. Das war die Pädagogik des Dritten Reichs. All dieses, was Schmerzen in uns hinterlassen hat, das ist das, wo es knirscht zwischen den Generationen. Und ich habe in der Seelsorge sehr oft alte Frauen erlebt, die weinend gesagt haben, meine Enkelkinder dürfen mich nicht besuchen. Ja, warum denn nicht? Weil meine Tochter sagt, sie will nicht, dass es denen so geht, wie es ihr gegangen ist. Da ist so viel Schmerz, so viel unbewältigter Kummer zwischen den Generationen. Und das Beste, was man tun kann, für das Zusammenleben der Generationen ist, das auszuräumen. Und wo in euch noch immer irgendwelche Erinnerungen sind an böse Worte, an ungerechtfertigte Ohrfeigen, die gekränkt haben, an Schläge, die überaus hart waren, an, wobei Worte viel schlimmer sein können als Schläge, an Zurücksetzung, an Kränkung, nicht gesehen worden sein. Was immer da noch da ist an Schmerzen in euch, ich gebe euch einen guten Rat. Schreibt diesen Personen, die euch verletzt haben, einen Brief. Und listet, die Person kann ruhig schon tot sein, das ist ganz egal. Listet alles das auf, was euch wehgetan hat. Die Zurücksetzung. Oder das Mutter, dass dir die geputzten Fenster viel wichtiger waren, als mit mir mal spazieren zu gehen. Oder dass meine Brüder Fußball spielen durften und ich musste abwaschen. Oder die bösen Sätze, die du gesagt hast zu mir, weil ich eine schlechte Note nach Hause gebracht habe. Oder was es auch ist, listet es deutlich auf, ohne zu schonen. Unter Umständen braucht ein Päckchen Tempotaschentücher dazu. Schickt diesen Brief ja nicht ab. Der ist nicht dazu da, die vor uns anzuklagen, sondern der ist dazu da, in Kontakt zu kommen mit dem Schmerz, der in mir ist. Und was macht man dann mit so einem Brief? Das Beste, was man machen kann, ist, dass man ihn Gott vorliest. Und man sagt Gott dabei überhaupt nichts Neues, denn er kennt ja die Geschichte. Aber wenn man es Gott vorliest, dann lädt man ihn ein, in diese Geschichte reinzukommen. Und Gott kommt auf Einladung. Er wartet darauf, dass wir ihn in unsere Lebensgeschichte einladen und dass wir ihm klagen, was passiert ist. So sind die Psalmen geschrieben. Dass wir ihm klagen, was passiert ist, und dann wird Gott uns bitten, dass wir vergeben. Und vergeben heißt nicht, schwamm drüber, es war nicht schlimm. Es war schlimm, sonst wüsstest du es nicht mehr. Wir merken uns nur die Dinge, die wirklich schlimm waren. Ob das objektiv gesehen Kleinigkeiten sind oder Riesendinge, ist ganz egal. Was gekränkt hat, macht krank. Und was in unserem Herzen, in unserem Sinn noch da ist, gegenüber der vorherigen oder vielleicht auch der nachkommenden Generation, bringt es vor Gott in der Klage und sprecht genauso Stück für Stück deutlich die Vergebung aus. Ich vergebe dir, Mutter, das du. Punkt, Punkt, Punkt. Ich vergebe dir, Vater, das du. Punkt, Punkt, Punkt. Sagt es deutlich, sagt es Gott, Gott muss es hören. Gott wacht über dem Recht. Er ist der Wahrer des Rechts. Ihm ist es unglaublich wichtig, dass Recht geschieht. Und Gott ist verletzt. Durch das Unrecht, das euch widerfahren ist, ist Gott genauso gekränkt und verletzt. Er muss hören, dass ihr Vergebung aussprecht. Die anderen Leute müssen es nicht hören. Wenn ich meinem Vater, den ich erst mit 15 Jahren kennengelernt habe, wenn ich ihm gesagt hätte, ich vergebe dir das und das und das, der hätte mich achtkant rausgeschmissen. Er hätte es als eine unglaubliche Anmaßung empfunden. Aber Gott musste hören, dass ich das und das und das vergebe. Und dann konnte sich mein Vater auch verändern und ich. Es loszulassen, nicht mehr festzuhalten. Die deutsche Sprache ist an der Stelle ja sehr deutlich. Wenn ich nicht vergebe, dann bin ich nachtragend. Und wenn ich dem anderen das hinterhertrage, was mir passiert ist, wer ist denn dann belastet? Ja, ich doch. Die ich trage. Der, dem ich es hinterher trage, dem ist es wurscht. Aber ich bin belastet. Vergeben heißt loslassen. Es ans Kreuz bringen und sagen, Herr, kümmere du dich drum. Und Gott kümmert sich drum. Es kann auch sein, dass es nötig ist, dass wir unsere erwachsenen Kinder um Vergebung bitten für das, was wir ihnen angetan haben. Niemand von uns, der Kinder hatte, wollte den Kindern Böses tun. Aber wir tun's. Leider. Unser erstes Kind war ein Junge und er war langsam. Mein Mann ist auch ein sehr langsamer gewesen. Und unser Junge hat das von seinem Vater geerbt. Und ich habe meine Eltern, meine Mutter im Hintergrund gehabt. Was, der Junge ist noch nicht sauber. Du musst Druck ausüben. Du musst strenger sein zu ihm. Du musst. Und ich habe diesen armen Kerl angeschoben. Ich habe versucht, aus einer Schnecke ein Rennpferd zu machen. Ich bin sehr schnell. Und ich habe ihn damit zutiefst gekränkt, weil ich ihm rübergebracht habe, du bist nicht in Ordnung. Dich kann man so nicht lassen. Als der in die Schule kam, zu früh, weil er blöd geboren ist im Juli, ich durfte ihn nicht zurückstellen, der konnte schon lesen, der konnte schon rechnen, der konnte alles, was soll man mit dem Kind im Kindergarten, also in die Schule, aber er war nicht schulreif. Also hat er sich quergelegt. Und schreiben, naja, das war mit dem Besenstiel. Und ich, Idiot, habe ihn alles dreimal oder viermal schreiben lassen, damit er schöner schreiben lernt. Alles andere konnte er ja. Ich habe Druck ausgeübt. Und als mir das klar geworden ist, als ich erwachsen war, habe ich ihm einen Brief geschrieben und ihn um Vergebung gebeten. Dass ich den ganzen Druck, den man mir gemacht hat, nahtlos an ihn weitergegeben habe. Er hat auf diesen Brief nie geantwortet, aber seither können wir ganz gut miteinander. Meine ältere Tochter war ein pflegeleichtes Kind. Und ich war so glücklich, dass ich ein pflegeleichtes Kind hatte, weil der Junge war schwierig und die dritte war krank. Und dazwischen war ein pflegeleichtes Mädelchen, die mit strahlenden Blauaugen durch die Welt gelaufen ist. Jeder liebte sie, sie liebte jeden, alles war okay. Die hat mir gesagt, als sie erwachsen war, du hast mich ja nie gesehen. Du warst immer beschäftigt mit dem schwierigen Jungen und dem kranken Mädchen. Und sie hat recht. Ich habe sie übersehen. Ich war so glücklich, dass ich ein pflegeleichtes Kind hatte. Und ich habe sie um Vergebung gebeten, dass ich sie nicht in ihrer Person so wertgeschätzt habe, so ernst genommen habe, dass sie sich gesehen wusste. Die erwachsenen Kinder um Vergebung bitten, wo wir merken, wir sind ihnen nicht gerecht geworden, warum auch immer, entspannt das Verhältnis zwischen den Generationen unglaublich. Und dann können wir als Großmütter unsere segensreichste Funktion gut ausüben. Beten. Betende Großmütter sind ein Schatz in jeder Familie. Und Sie kennen ja alle wahrscheinlich die Regel, man muss viel mehr mit Gott über die Kinder reden, als mit den Kindern über Gott. Man muss mit Gott über die Kinder und Enkelkinder reden. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, Großmütter müssen schweigen, zahlen und beten. Schweigen fällt uns oft schwer. Es gibt einen wunderschönen Text von Teresa von Avila. Es war eine Frau aus dem, ich glaube, 11. oder 12. Jahrhundert, eine katholische, eine Nonne, die eine enorm studierte Frau war, die mit Päpsten korrespondiert hat und so. Teresa von Avila war eine, würden wir heute sagen, eine emanzipierte Frau. Und von der gibt es ein Gebet, Herr, erhalte mich liebenswert. Herr, du weißt es besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Bewahre mich vor der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich, nachdenklich, aber nicht grüblerisch und nicht diktatorisch zu sein. Bei meiner ungeheuren Ansammlung an Weisheit tut es mir leid, sie nicht weiterzugeben. Aber du verstehst, Herr, dass ich mir ein paar Freunde erhalten möchte. Erhalte mich so liebenswert wie möglich. Ich will nicht unbedingt ein Heiliger sein, mit ihnen lebt es sich so schwer. Aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels. Wir würden gerne unsere Weisheit weitergeben und erleben, dass sie gar nicht gefragt wird. Ich habe einmal bei meiner älteren Tochter Kinder gehütet, als die in Urlaub waren, und habe ihre Küche aufgeräumt. Und sie kam nach Hause und war absolutely not amused. Ich habe das nur einmal gemacht, nie wieder. Unseren Kindern gegenüber müssen wir viel vorsichtiger sein als den Enkeln gegenüber. Denn da ist ja all diese Erziehungskiste nicht gewesen. Und die Kinder fragen uns auch nicht so sehr nach unserer Geschichte im Allgemeinen als die Enkel. Denn die Enkel können viel angstfreier fragen. Oma, wie hast denn du das damals gemacht? Meine Güte, wie habt denn ihr euch verabredet, wenn ihr kein Handy hattet? Wie hast denn du den Opa eigentlich kennengelernt? Erzähl mal. Und wir können Brücken bauen. Wir können Brücken bauen in die übernächste Generation durch Erzählen. Durch Erzählen von dem, wie wir als Kinder gelebt haben, was uns wichtig war, was wir nicht so wichtig fanden, wie wir mit den Noten umgegangen sind oder was auch immer. Was hat das für meine ältesten Enkelbuben für ein Entzücken ausgelöst, als ich ihnen unter der Hand verraten habe, dass ihr Vater keine guten Schulnoten hatte? Ich habe meinen Enkelkindern mal meine Noten gezeigt. Die waren miserabel. Und sie haben sich erstaunt angeguckt, aus ihr ist doch was geworden. Und es hat sie sehr getröstet, dass aus mir was geworden ist. Ein letzter Gedanke. Joachim Fuchsberger hat mal gesagt, ein Buch geschrieben, Altwerden ist nichts für Feiglinge. Altsein wird gleichgesetzt mit krank, mit schwach, mit hilfsbedürftig. Und das stimmt ja auch manchmal. Und wenn Kinder schwach und hilfsbedürftig sind, dann ist das okay, dann werden sie betuttelt. Aber wenn Alte schwach und hilfsbedürftig sind, ist es nicht mehr okay. Und das ist das materialistische Denken, das wir in Deutschland haben. Das ist das materialistische Denken der Evolution. Die Alten haben ihre Aufgabe erfüllt. Sie haben sich fortgepflanzt, hoffentlich. Und damit ist ihre Aufgabe im Wesentlichen erfüllt. Den Rest kannst du vergessen. Gott sei Dank sind die meisten Alten, Rentner, Pensionäre, abgesichert finanziell, aber haben sie Zuwendung? Das war unsere große Frage und ist unsere große Frage. Und das ist mein Appell an die Dreiviertelalten unter euch. Baut euch einen Freundeskreis auf. Möglichst mit Leuten dabei, die mindestens 10 Jahre jünger sind als ihr. Denn wenn man nur gleich alte Freunde hat, die sterben einem weg. Ich höre meine Großmutter noch, die 88 wurde, was damals sehr alt war. Und wie sie gejammert hat in den letzten Jahren, dass alle ihre Freunde weggestorben sind. Denn damals wurde man nicht so alt. Also schafft euch einen Freundeskreis, der stabil ist, der auf Geben und Nehmen beruht. Nicht nur nehmen und nicht nur geben. Ist beides nicht Freundschaft. Freundschaft ist immer Geben und Nehmen. Baut euch einen Freundeskreis auf mit Leuten, die 10 Jahre oder mehr noch jünger sind als ihr und Gleichaltrigen natürlich, damit auch dann noch Freunde da sind, wenn es ans große Thema Sterben geht. Wir können und dürfen nicht von unseren Kindern und Enkelkindern erwarten, dass sie uns die ganze emotionale Zuwendung geben, die wir brauchen. Wir müssen das auf der Peergroup-Ebene, also auf der Ebene der Gleichaltrigen erledigen. Wir sind dazu verpflichtet, selbstständig zu bleiben, solange es irgendwie geht, damit wir nicht die anderen verpflichten, für uns zu sagen. Und es hebt auch unseren Selbstwert, klar, für alles, was man noch kann. Und es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, der wir uns heute gegenübersehen, gerade bei der geforderten Mobilität der mittleren Generation. Wie können die Alten leben, dass sie nicht nur konfrontiert sind mit ihrer Schwachheit, sondern auch noch Ziele haben und Unterstützung kriegen, die sie brauchen? Früher lebten 3 Generationen in einem Dorf, in einem Ort. Die Großeltern, die Eltern und die Jungen. Das ist heute nicht mehr. oder in der Regel nicht mehr. Also sind wir herausgefordert, uns gesellschaftlich neue Dinge einfallen zu lassen. Zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser zu bauen. Häuser, in denen junge Familien leben und auch Alte, die noch selbstständig leben können, auch wenn sie nicht verwandt sind miteinander, und die einander zur Hand gehen, wechselseitig. Und ich denke, dass Gemeinden an der Stelle eigentlich Vorreiter sein müssten, auch könnten, weil sie ja eine Klientel haben in der Gemeinde, die geht durch alle Generationen durch. Und da kennt man sich schon. Und wenn man sich kennt, dann kann man auch eher zusammenziehen. Als es klar war, dass keins unserer Kinder in Augsburg arbeiten kann oder will, saßen wir mit unserem großen Haus da und haben uns gefragt, und jetzt? Und ich bin schon lange sehr intensiv mit der Friedegard Wagentin zusammen, die Sie ja hier auch gut kennen, mit der ESA-Arbeit. Und wir treffen uns, ein paar Frauen, jeden einmal die Woche zum Beten und zum Nachdenken über die Arbeit. Und zur gleichen Zeit war bei einigen Leuten der Gedanke, wir brauchen eine andere Wohnung. Kinder sind gekommen oder größer geworden oder wie auch immer. Und dann kam der Gedanke, wir ziehen zusammen. Dann haben wir nach einem großen Haus in Augsburg gesucht mit 5, 6 Wohnungen und fanden keins. Keiner von uns hat so viel Geld, dass er also irgend so etwas Großes hochziehen kann. Und dann haben die Jüngeren in der Gruppe gesagt, also wir hätten eigentlich ganz gerne einen Garten. Wir haben noch Kinder, die gerne einen Garten hätten und so. Und dann ergab sich in der Zeit, dass ein Neubaugebiet aufgelegt wurde in Augsburg. Und 5 Familien haben sich in einer Straße angesiedelt. Jeder hat sein Häusle gebaut. Und 6 Familien. 3 sind auf einer Seite, 3 auf der anderen Seite. In der Mitte ist sozusagen der Dorfplatz. Ich bin die Großmutter inzwischen. Mein Mann und ich, wir waren immer die Alten in der Gruppe. Wenn ich pflegebedürftig werde, ist es völlig klar, dass das diese Gruppe nicht leisten kann. Dann muss professionelle Hilfe dazu. Aber bis dahin, dass mir mal jemand eine Sprudelkiste reinträgt, was ich nicht mehr kann, oder ich war jetzt sehr krank in den letzten Jahren, hat mir jemand die Wäsche gewaschen, hat mich ins Krankenhaus gefahren, vom Krankenhaus abgeholt. All diese Dinge, das ging nahtlos und zwanglos und einfach, weil wir ganz nah beieinander wohnen. Solche Modelle müssen viel mehr aufgebaut werden heutzutage. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von Beginenhäusern gehört haben. Die Beginen waren im Mittelalter Frauen, die alleinstehend gelebt haben, weil sie Witwen waren und die einen Job hatten und für sich selbst gesorgt haben, aber man konnte als Frau nicht selbstständig Weberin oder Schneiderin oder irgendwas sein und selbstständig leben, das ging nicht. Die haben sich zusammengetan in großen Höfen, in klosterähnlichen Anlagen. Jede der Frauen hatte ihren eigenen kleinen Bereich, kleine Küche, kleines und ihr Zimmer. Und sie alle miteinander haben füreinander gesorgt. In Holland sind diese Beginenhöfe heute noch anzugucken und sie sind auch noch aktiv. Auch in Deutschland sind sie wiederum aktiv, um altgewordenen, einsamen Witwen, die keine Kinder haben, die Möglichkeit zu geben, die sich zusammenzuschließen und einander zu helfen. Solche Modelle brauchen wir mehr und mehr. Wie auch immer sie aussehen, jede Generation muss da wieder erfinderisch sein, um etwas herzustellen und auf die Beine zu stellen, dass es der Satz nicht mehr gilt, die Einsamkeit der Alten ist das größte Problem in Deutschland. Weit größer als die Minirenten. Und bei all dem, was wir an Familienzerstörungen in den letzten 50 Jahren durch die linke Ideologie erlebt haben, brauchen wir neue Familienbewusstsein, neues Familienbewusstsein. Und wenn wir neue Familien stricken müssen, die nicht mehr vorgegeben sind durch die biologische Geschichte, aber das ist unsere Herausforderung. Jede Generation hat ihre ganz speziellen Aufgaben zu bewältigen. Die mittlere Generation muss schaffen, muss leisten, muss aufbauen. Die Jungen müssen lernen, müssen werden. Und die Alten müssen im besten Sinn konservativ sein. Bewahrend. Das Gute bewahren. Die Schätze, die Lebenserfahrung bewahren. und unsere Aufgabe der Alten ist, nicht rückwärts gewendet zu leben, sondern nach vorne. Wir müssen viel mehr nach vorne leben als die Jungen. Die Jungen haben 50 oder 60 Jahre vor sich. Wir haben noch 5, 6, nobody knows. Und dann? Und dann geht's los. Und dann beginnt das Schönste, kommt noch. Dann beginnt das Leben mit Gott in einer Klarheit und Kraft und Herrlichkeit, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Als mein Mann gestorben war, das ging relativ schnell alles. Noch vor der Beerdigung, als ich an ihn dachte, sah ich ihn plötzlich vor mir sehen, ja, in Anführungszeichen. Aber ich sah ihn plötzlich ganz intensiv vor mir, wie er da steht mit hoch erhobenen Händen in der vollen Manneskraft und Jugend. Und mein Mann war im Alter, war viel älter als ich, der war sehr alt geworden. Und als ich ihn so vor mir gesehen habe, habe ich gesagt, dem geht's gut. Dem geht's gut. Ich kann ihn loslassen. Dass wir alten Menschen sind, die nach vorne schauen, auf das, was auf uns zukommt, an Erfüllung des Lebens, an Reichtum, wenn wir bei Gott sind, von dem wir bisher nur Ahnung haben, aber wenn wir ihn schauen, dann geht es uns wirklich gut. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche mir und uns allen, dass wir uns nicht anstecken lassen von der Angst, die gerade verbreitet wird. Die nächste Generation wird die Klimageschichte bewältigen. Sie werden Methoden finden, dass das CO2 reduziert wird. Das ist nicht das Problem, sondern dass wir zusammenhalten, die Alten und die Jungen und die Mittleren, dass wir zusammenhalten und uns nicht auseinanderdividieren lassen. Auch nicht von dem ganzen Know-how, dem ganzen digitalen Krempel, den wir Alten nur noch mühsam verstehen. Wozu hat man Enkelkinder, die einem 26 Mal das Gleiche erklären können, bis man es endlich kapiert hat? Lasst euch nicht auseinanderdividieren, sondern zusammenhalten, die Jungen, die Mittleren, die Alten zusammenhalten und Gott die Ehre geben durch ein Vertrauen, das wir leben, ein Vertrauen zu ihm und auch ein Vertrauen zueinander. Wir werden uns nicht der Angst beugen, weil wir wissen, dass Gott die ganze Geschichte in der Hand hat. So ist es.